Alô?
Okay, Apostelgeschichte 6, Vers 17. Wir haben aufgehört. Nee? Okay, warte mal. Ach, gibt's gar nicht, stimmt, hast du recht. Ja, dann guten Appetit. 6 Vers 8. Ja, so war das. Vers 7 haben wir aufgehört. Also, wir hatten als letztes die Einsetzung der Diakone. Und wir haben gesehen, dass das nicht irgendwer war. Wir haben gesehen, was Diakone sind. Dass es eine klare Ordnung gab in den Gottesdiensten damals. Es gab Älteste, die waren für die geistliche Leitung verantwortlich, Gebet und Wort. So, und das Beobachten und das Beschützen und der Schafe. Und dann haben wir gesehen, dass es Diakone eingesetzt wurden, weil die Ältesten einfach ihre geistliche Aufgabe kaum noch bewältigen konnten. Ne? So, und dass da Ordnung rein musste. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Dafür liebe ich ihn noch, weil ich bin ein Mensch des Chaos. So, von daher, Ordnung ist für mich eine absolute Herausforderung. Aber ist gut so. Und die Apostel und die Jünger damals haben das gesehen und haben halt gesagt, wir brauchen Leute für einen praktischen Dienst. Einfach, dass wir geistlich arbeiten können. Ne? Das heißt nicht, dass die geistlichen Leiter keine Diener sein sollten. Ne? Und die haben genauso praktisch weitergedient. So, das siehst du immer wieder. So, aber ein Mensch, ne, kann nicht alles machen. So, das ist einfach ja am Plan vorbei. Und das andere Ding ist, so, wenn man als Christ nichts macht, dann ist es okay. Ne? Weil da brauchst du nicht viel Reife, um einfach Retter zu bleiben, da brauchst du einfach nur Glaube. Ne? Aber wir haben gesehen, dass sich nicht nur die Gläubigen gemerkt haben, sondern auch die Jünger. Ne? Und das war, haben die Apostel schon getrennt voneinander gesehen. So, die Gläubigen sind errettet, weil die haben Jesus angenommen, haben ein neues Leben. Aber dann gibt es welche, so, die gehen einfach, wollen tiefer mit dem Herrn, die sind nicht zufrieden nur mit Glaube. Ne? So, die wollen gelehrt werden, die wollen größer werden so, und kleiner. Ne? So, die wollen Gott hören, die wollen einfach nur dabei sein, so, ne? Gott erleben. So viel tiefer und enger, als man es nur kann, wenn man einfach nur ja, in der Weide rumsteht und frisst. Ne? So, die wollten was geben. So, die wollten mehr wie ihr Herr werden. Und das waren die Jünger. Und wer von euch dazu zählt, so, ne? Wer von euch sagt, ja, ich bin errettet, ich habe jetzt einen Geist in mir, sondern aber ich möchte einfach tiefer gehen mit dem Herrn. Ich möchte einfach sein Werkzeug sein. Ich möchte einfach benutzt sein. Also ich möchte ihn lauter hören als bisher. Ne? So, dann bist du ein Jünger. So, und dann ist er dein Lehrmeister. Nicht der Pastor, nicht die Ältesten oder sonst irgendwer, sondern der Heilige Geist selber ist dein Lehrer, wenn du Jünger Jesu bist. Ne? So, bei den Christen, bei den Gläubigen, nicht Jüngern, da ist es der Pastor. Und die geistliche Leitung meistens, die der Lehrer sind. Ne? Die kommen zum Gottesdienst, hören die Predigt und das ist ihre geistliche Nahrung. Aber ein Jünger verlässt die Predigt und die Lehre geht weiter. Ne? So, der Heilige Geist ist da mittendrin und lehrt und zeigt und öffnet die Schrift. So, da hört es nie auf. Ne? Die Predigt wird nie leise. So, und ein Jünger ist dann irgendwann auch reif und fähig, so dem Pastor zuzuhören, wenn er die Predigt, wenn er sagt, was Gott hier meint. Und zu sagen, nee. Also ich kenne die Schrift so, das ist stimmt gar nicht so, ne? So. Und ein Jünger ist dann auch fähig, so andere zu lernen. Ein Jünger ist dazu fähig, so einen anderen von Jesus zu erzählen. Ne? Man sollte meinen, das müsste jeder Christ sein, aber das ist gar nicht so. So, ich habe sogar schon zu einem Christ gesagt, bitte erzähle nicht von Jesus. Bitte sag nicht, dass du ein Christ bist. So ein, einfach nur, weil er ein mieses Vorbild ist. Ne? Weil Jesus nicht da sitzt mit der Bong, ne? Weil Jesus nicht da sitzt und tötet, weil Jesus nicht da sitzt und stiehlt, so ein, oder flucht, ne? Oder all den Dreck mitmacht, den die Welt macht, sondern was so ein, so ein Zeugnis, so das, das sieht irgendwie und riecht irgendwie aus wie, wie der Vater. Ne? So. Und die Apostel sitzen da und sagen zu den, nicht zu den Gläubigen, sondern zu den Jüngern bei der Riesenversammlung, sucht ihr, wie viele Leute? 7? Hab die Zahl vergessen. Sagen wir einfach 7, wenn ich falsch liege, dann könnt ihr mich verbessern. So, sucht mir 7 aus eurer Mitte raus, so, ne? Die wir als Diakone einsetzen. Das sind die, die praktisch für euch sorgen. Tische bedienen, abwaschen, Klo putzen, einkaufen, organisieren, dass alles läuft und funktioniert. Ne? So Türsteher, so ein Parkplatzwächter, was weiß ich. Ne? So. Aber nicht nur irgendwelche Leute, sondern, und wir haben es gesehen bei Stephanus, und das lesen wir nochmal. Vers Vers 3. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7, da sind sie, 7 Männer aus eurer Mitte. Also nicht irgendwelche vom Nachbardorf, sondern Leute, die wirklich dabei sind und in der Gemeinde sind. Ne? Aus eurer Mitte, die ein gutes Zeugnis haben. Ne? Also, die nicht nur Erkenntnis haben, sondern weise sind. Die praktisch das schon leben. Die schon gelernt haben, das anzuwenden, was der Herr ihnen gezeigt hat. Ne? So, die ein gutes Zeugnis haben. Also die, die Liebe praktizieren, so ein, und voll Heiligen Geistes sind, also die nicht aus eigener Kraft und Weisheit, ne, und Schönheit so ein, die Dinge tun und dienen, sondern so ein, aus Gottes Kraft, ne, und von ihm so schöpfen. So ein, und ja, weiß. Voller Heiligen Geist und Weisheit, also die praktisch leben, was sie glauben. Ne? So, und die wollen wir zum Dienst einsetzen. Und die finden noch 7. Ne? Und 2 werden wir uns näher betrachten von den 7. Einer ist Stephanus, so, und einer ist Philippus. Von den anderen wissen wir nicht sehr viel. So. Und jetzt Vers 8. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge, das war nicht die wirkliche Synagoge, sondern es gab mehrere, so ein, der Lipper, die Synagoge der Libertiner, die Synagoge der Kyrenäer, die Synagoge der Alexandriner und derer von Zilizien und Asia, die standen auf und stritten mit Stephanus. Ja, das waren Juden, die nach Hause gekommen sind, ne, die verteilt waren nach Rom oder sonst wo, so, und die sind halt wieder zurückgekommen, ne, zur heiligen Stadt, so, und haben halt, weil sie eine andere Sprache sprachen oder eine andere Art hatten, ne, so, hatten sie halt ihre eigenen Treffpunkte, wo sie angebetet haben und gelehrt haben. Ne. Und die kamen da jetzt zusammen vor Stephanus. Und du darfst halt nicht vergessen, so ein, wir wissen noch vom letzten Mal, so dass irgendwas passiert so in dieser Religion, ne, Judentum, so ein, dass diese Führer, die Hohepriester sehen, wie dieses Licht, wie die einfach nur Zeugnis sind, wie die eine ganze Stadt erreichen, wie auf einmal alles auf dem Kopf steht, ne? Und beim letzten Mal haben wir gelesen, dass sogar etliche Priester sich bekehren und Christen werden. Das heißt, die schmeißen ihren Dienst und gehen in eine Gemeinde, ne? So ein, weißt du, und jetzt müssen die sich wehren, ne? Weil ihre Religion, ihre Kirche, die scheint zu zerbrechen. Ne? So, weißt du, und das ist was Krasses, was hier passiert. So, lesen wir noch zu Ende. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Das war ein Popel, der Stephanus. Das war ein kleiner Typ. So, das war noch nicht mal, weißt du, noch nicht mal so ein Hebräer. So, ne? Was sind, der Stephanus so, war unbedeutend, so ein, hatte keinen Schein, war kein Theologe oder sonst irgendwas. Ne? So ein, also aus weltlicher Perspektive, menschlicher Perspektive war das so ein Assi, ne? Ein Typ. So ein, was sind, Das Krasse ist, dass er seine Bibel gelesen hat. Dass er die Bibel studiert hat. Und wir werden heute seine Rede sehen, ne, vom Hohen Rat. So, und wir werden sehen, der geht vom 1. Mose an so bis zu Malachi durch und zeigt diesen Plan Gottes, diesen roten Faden. Der hat sich ausgekannt. Weißt du, und das kann der Heilige Geist benutzen, ne? Und jemand, der da steht, so, und im Geist ist, so, und sich ausstreckt und sagt, ich habe eh keinen Plan, rede du und benutze du mich, wenn du willst, so. Das steht genauso da wie der Stephanus, total gelassen und ruhig. Jesus hat gesagt, mach dir keine Gedanken drum, was du vor Gericht sagen wirst, weil ich werde dir die Worte geben. Genau die, die du brauchst, genau die, die die Menschen brauchen, die da sitzen werden. Ne? Und er sitzt hier und er redet. Das, was ihm gerade einfällt, ganz natürlich. Ne? So wie wir, wenn wir über das Evangelium reden mit jemandem, der Jesus nicht kennt. So, und wir reden einfach natürlich von uns aus über Jesus. Weißt du, aber das ist nicht natürlich. So, was sind. Und die sind einfach nur baff. So, die Schriftgelehrten, die haben einfach. Die können einfach nicht dagegen streiten, weil es ist Gottes Wort, was er hier sagt. Ne? So, das Wort, was sie, woran sie so halten. So, und lesen wir noch weiter. Und sie konnten der Weisheit und den Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihnen Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Ja, das machen die Menschen ständig. Ne? So, wenn sie nicht weiterkommen mit Legalen, dann geht es halt zum Illegalen. Ne? Hauptsache, man kriegt halt seinen Willen. So, das haben sie bei Jesus schon gemacht. Ne? Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort, führten ihn vor den Hohen Rat und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch da, der hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Und vielleicht fällt euch, wisst ihr das nicht so, aber das, was damals dieser Hohe Rat, diese Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Sadduzäer und so, die ganzen geistlichen Führer von Juden, so was sie halt so vertreten haben, das war nicht wirklich Gott. Ne? Gott war eine starke Präsenz, ist klar, so, aber das, was sie verkündigt haben, das, was sie, wofür sie gekämpft haben, das, wo sie investiert haben, das war ihr Gebäude, dieser Tempel, das war ihre Religion, das waren ihre Regeln, ihre Traditionen, ihre Rituale. Weißt du? Ihre Menschen, die sie eingesetzt haben. Ne? So, oder die Menschen, die gestorben sind. Zum Beispiel die Nachkommen von Jakob, ne? Diese 12 Söhne, so, die dann auch die 12 Stämme wurden, Levi und so weiter. Ne? So ein Benjamin und ach, was weiß ich. So, ne? So ein, diese, die haben sie, die Patriarchen wurden die genannt, die haben sie verehrt. Ne? So, was sind, und die stehen da und haben ihre Schöpfung und dafür wird gekämpft und daran wird abgewogen, was richtig oder falsch ist. Und wenn wir jetzt das Zeugnis von Stephanus lesen, das sind 60 Verse, so, dann bitte ich euch echt so, achtet genau auf diese zwei Punkte. So, einmal, was hat diese Predigt zu tun mit diesem Tempel, dieser heiligen Stätte, ne? Und was hat das zu tun mit den Gesetzen und Regeln und diesem ganzen Amt, wo sie sagen, so muss man leben, dann ist man Gott wohlgefällig. Ne? Lesen wir weiter, Vers 14, denn wir haben ihn sagen hören, Jesus, der Nazarener, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Ist eine Lüge. Weil Jesus hat nicht gesagt, ich werde diese Städte zerstören, sondern Jesus hat gesagt, hat von sich geredet. So, ne? Diesen Tempel, der wird abgerissen geistlich, so, und ich werde einen neuen aufbauen innerhalb von 3 Tagen. Ne? So, wir sind sein Eigentum, er nimmt Wohnung in uns, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Ne? Und wir repräsentieren Jesus auf Erden. So, Vers 15, und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, da sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Also die haben keine Flügel gesehen, einen Heiligenschein und oh, sondern die haben, weißt du, er war einfach total entspannt und ruhig und gelassen und treu und ehrlich und gehorsam und demütig. So ein, er war, hat die Wahrheit gesprochen, so ein Gott die Ehre gegeben, weißt du, so wie ein Engel, so ein. Und sie sahen ihn und sie klagen ihn an und da kommen diese Leute, die sagen, ja, das stimmt nicht. So, ne? Und kennt ihr das so, wenn Leute, die ihr kennt oder nicht, so zu euch kommen und sagen, ja, irgendwas Falsches über euch sagen, um euch schlecht zu machen, ne? So, weißt du, das Erste oder irgendwas sagen, so was nicht stimmt, ne? Das Erste, was man machen möchte, ist natürlich sich rechtfertigen, ne? Sich wieder gerade hinstellen. So, aber Stephanus legt aber keinen Wert drauf. Ne? So, er steht da und er ist gespannt und erwartet und jetzt fängt er an zu reden. Gott fängt an zu reden. Da sprach der Hohepriester: Verhält sich denn dies so? Er aber sprach, und das ist cool, dass Stephanus jetzt gar nicht antwortet auf das Gelaber dort, sondern hör zu, Vers 2. Er aber sprach: Ihr Männer und Brüder und Väter, hört. Und das ist toll, weil das sind Irrlehrer eigentlich. Die haben den Messias getötet. Die haben gesagt: So, das ist nicht unser Lamm. Die Kirche ist unser Lamm. Wir erretten. So, wer bei uns ist, der ist bei Gott. Ne? So, und was sind. Aber trotzdem steht er da, so, und er begegnet diesen Leuten mit Respekt und Ehre. So, hey, und das ist ein Zeugnis so für uns. Ich muss das jetzt im Gottesdienst mal sagen. Ne? Also ich habe auch mal mit meinen Ältesten geredet, so, aber jetzt ist ein paar Mal so die Entscheidung, halt, ob wir in die Allianz gehen oder nicht. Ne? Und die Allianz, das ist die Vereinigung von katholisch-evangelischen Kirchen, Freikirchen, christliche Gemeinden oder sonst irgendwas, was sich christlich nennt. Ne? Und ja, wir als Gemeinde werden dort nicht beitreten. Ne? Wir halten uns da raus. So, aus Gründen, die ich euch dann gerne sage, wenn es soweit ist. So. Aber wenn ich da manchmal halt höre, so, was so abgeht in der christlichen Szene, dann werde ich innerlich so, oh, so sauer, ne? So bitter, aber am liebsten gleich einen Brief hinschreiben. Hey, guck doch mal, was in der Bibel steht, ne? Das ist total gefährlich und dumm, den Weg, den ihr da geht, ne? So, weißt du, aber nochmal so, es ist echt genial, einfach zu wissen, dass das nicht unser Kampf ist, ne? Wir sollen mit Respekt jedem entgegentreten. So, wir sollen keine Hetzpredigten machen, im Privaten oder im Gottesdienst. So, wir sollen nicht kämpfen gegen irgendwas, ob es richtig oder falsch ist. Paulus hat das mal so gesagt: Manche verkünden das Evangelium so aus Gewinnlust, ne? So, weil sie ihren Bauch bereichern wollen. Und andere verkündigen das Evangelium aus Liebe. Sollen sie doch machen, ne? Hauptsache, das Evangelium wird verkündigt. Weil im Endeffekt stimmt's. So, Gott macht, was er will. Zu mir, bevor ich zu Jesus kam, kamen die Mormonen. Ne? So, aber irgendwie habe ich trotzdem von Jesus gehört. Ne? Und das hat Gott benutzt, um mich vorzubereiten. Egal welche falsche Lehre kommt, ne? Oder aus welchen falschen Motiven, so, Gottes Kinder, keiner schafft es, Gottes Kinder zu verblenden. Wer Gottes Kind ist, die sind berufen und erwählt, so, und Gott bringt die zur Richtigkeit, ne? Zum Licht. So, von daher ist es nicht unser Kampf. Und es ist krass, weil werden wir noch sehen, aber der Paulus, früher noch Saulus zu der Zeit, ne? So ein Priester, jemand, der was zu sagen hatte, so, und saß mit in dieser Runde. Und ist dann nachher mit dabei, Stephanus zu steinigen. Ne? So, es wird auch nachher noch erwähnt, ist dabei und sagt: Ja, der hat den Tod verdient. Tötet ihn. Ne? Und er wird, Paulus, und er wird so der, der das Evangelium zu uns bringt. Nicht Juden, Heiden. Ne? So. Weißt du, und diese Situation hier so ist eine Warnung für uns und auch so, wie wir es hier machen werden. Und ich möchte euch herausfordern, als Gemeinde, so uns herausfordern, so das Jahr jetzt, wenn die Missionsansätze kommen, so dass wir unser Wert so auf das hier legen, wieder so was in der Apostelgeschichte 1o war beim Evangelisieren. So, ich möchte echt uns herausfordern, einfach so mal darauf vertrauen, mehr Gewicht so darauf zu legen, so ein Gottes Wort und die Wahrheit zu verkündigen. Unverfälscht und beschnitten. Nicht als Clowns oder als Unterhalter zu gehen, sondern die Menschen zu erreichen mit der Wahrheit. So, und ich denke mal, dass wir eine Menge Segen erleben werden. Okay, lesen wir weiter. Vers 2. Er aber sprach: Ihr Männer, Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und zieh in das Land, was ich dir zeigen werde. Gott begegnet Abraham und beruft ihn zu einer Zeit, als er noch nicht im verheißenen Land war. Als er an einem Ort war mit Heiden, die Götzen angebetet haben. Gott ist Abraham begegnet, ohne Religion und ohne Tempel. Ne? Lies schon weiter. Da ging er aus dem Land der Chaldäer und wohnte in Haran. Und nach dem Tod seines Vaters führte er ihn von dort herüber in das Land, das ihr jetzt bewohnt. Das verheißene Land. Und er gab ihm keinen Erbteil darin, auch nicht einen Fußbreit, und verhieß, es ihm zum Eigentum zu geben und seinen Samen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Gott sprach aber so: Sein Same wird ein Fremdling sein in einem fremden Land, und man wird ihn knechten und übel behandeln 400 Jahre lang. Es waren genau 430 Jahre, wo Israel, also die Juden, in Ägypten waren. Ne? Und das Volk, dem sie als Knechte dienen sollten, die Ägypter, will ich richten, sprach Gott. Und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Ort, das verheißene Land. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihm am achten Tag. Und Isaak den Jakob, und Jakob die 12 Patriarchen. Ne? Was ich schon gesagt habe, diese Patriarchen, wo alle Stämme herkommen, die waren verehrt. Niemand durfte irgendwas gegen die sagen, das war Gotteslästerung. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten, doch Gott war mit ihm. Also Gott redet in Ägypten, in der Welt, zu Jakob, ne, und geht seinen Plan durch. Und er redete ihm aus allen seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über das ganze Land Ägypten und Kanaan und große Drangsal. Und unsere Väter, ne, die auch so verehrt waren, die fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten zu haben sei, da sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Und beim zweiten Mal, da gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, und die Abstammung Josef wurde dem Pharao bekannt. Ja, beim ersten Mal kommen die Söhne nach Ägypten, sehen ihren Bruder und erkennen es nicht, dass er es ist. Ja, haben ihn verworfen. Beim zweiten Mal, als die Brüder wiederkommen, da erkennen sie, ne, ihren Bruder, Sohn, und beten ihn an und fallen zu den Knien, ne, und tun Buße, und bleiben dann dort wohnen mit ihm, ne, wie unser Herr Jesus. Beim ersten Mal haben die Juden ihn abgelehnt, danke. Und beim zweiten Wiederkommen, das kommt noch, da haben wir gelesen, Offenbarung, dass die Juden ihn anerkennen, ne, vor ihm knien und Buße tun. Und niemand sich mehr trennt vom Vater. Da sandte Vers 14 Josef hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Verwandtschaft von 75 Seelen. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden herübergebracht nach Sichem, das haben wir letzte Woche gesehen, 1. Mose, und in das Grab gelegt, das Abraham um eine Summe Geld von den Söhnen Hemors, des Vaters Sichems, gekauft hatte. Als aber die Zeit der Verheißung nahte, welche Gott dem Abraham mit einem Eid zugesagt hat, da wuchs das Volk und mehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König aufkam, der Josef nicht kannte. Dieser handelte arglistig gegen unser Geschlecht und zwang unsere Väter, ihre Kinder auszusetzen, ne, die männlichen Säuglinge, damit sie nicht am Leben blieben. In dieser Zeit wurde Mose geboren. Der war Gott angenehm. Und er wurde 3 Monate lang im Haus seines Vaters ernährt. Als er aber ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao zu sich und zog ihn als ihren Sohn. Also Mose wurde in der Welt großgezogen. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und in Werken. Als er aber 40 Jahre alt war, da stieg der Gedanke in ihm auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und als er ein Unrecht leiden sah, da wehrte er es ab, schaffte den Unterdrückten Recht, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden es verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Aber sie verstanden es nicht. Und am folgenden Tag, da erschien er bei ihnen, als sie miteinander stritten. Und er mahnte sie zum Frieden und sprach: Ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber, welcher seinen Nächsten Unrecht tat, der stieß ihn weg und sprach: Wer hat dich zum Obersten und zum Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Da floh Mose auf dieses Wort hin und wurde im fremden Land Midian, wo er zwei Söhne zeugte. Also was Stephanus hier sagt, und den Schriftgelehrten ist das klar, bis jetzt habt ihr jeden Boten, jeden Retter, den Gott euch geschickt hat, verworfen. Ne? So. Und als 40 Jahre erfüllt waren, da erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai der Engel des Herrn, Jesus, in einer Feuerflamme eines Busches. Als Moses das sah, verwunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzutrat, um sie zu betrachten, da ging die Stimme des Herrn an ihn. Ich bin der Gott, deiner Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Mose aber zitterte und er wagte nicht hinzuschauen. Da sprach der Herr zu ihm, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Also wieder nicht der Tempel, ne, sondern der Ort, wo Gott einem Menschen begegnet, ist heilig. Da, wo Gott ist. Ne? So, und das ist heiliger Boden. Ich aber habe die Misshandlungen meines Volkes, das in Ägypten ist, sehr wohl gesehen und habe ihre Seufzen gehört und bin herabgekommen, um sie herauszuführen. Und nun, komm, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verwarfen, indem sie sprachen, wer hat dich zum obersten Richter eingesetzt, diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busch erschienen war. Dieser führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und am Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hatte, ein Prophet wie mich wird euch der Herr, euren Gott, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, auf ihn sollt ihr hören, Jesus Christus. Das ist der, welcher in der Gemeinde in der Wüste zwar zwischen den Engeln, der auf dem Berg Sinai zu ihm redete, und unseren Vätern, der lebendige Worte empfing, um sie uns zu geben. Denn unsere Väter nicht gehorchten, denen unsere Väter nicht gehorsam sein wollten, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich mit ihrem Herzen nach Ägypten. Ne? Ein paar Tage später in der Wüste, nachdem diese krasse Rettung war, oh, damals die Zwiebeln in Ägypten, die waren so toll. So, und damals war es viel besser. Manna, jeden Tag nur Manna. Indem sie zu Aaron sprachen, mach uns Götter, die wir uns herziehen sollen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose geschehen ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Und sie machten Kalb in jenen Tagen und brachten die Götzen ein Opfer und freuten sich an dem Werk ihrer Hände. Ne? Pass auf vor Religionen. Oh, das kann jeden erwischen. Ne? Ich habe das bei mir in meinem Leben so oft gesehen, dass sowas irgendwie sowas kommt so von der Seite und auf einmal da ist. Ne? So irgendwie so kleine Gesetzeswerke, ne? Oder Sachen, die man selbst erhöht. So Sachen, die man selber schafft. Ne? So ein, keine Ahnung. So diese, es können sogar Gebete sein, ne? Kennt ihr das, wenn man so betet und sich dabei total fromm fühlt? Ne? Oh, das waren tolle Worte. Oder wenn man, bevor man betet, überlegt so, oh, okay, wie sage ich das? Dann hat man es eigentlich schon mal gesagt. Und dann fängt man an, genau die Worte zu beten. Ne? So, wenn man Menschen beeindrucken will. Ne? So, oder wenn man Musik macht, ne? Und Gott preist so mit allem, dass man aber die ganze Zeit nur denkt so, oh, bin ich gut? Oder oh, bin ich jetzt gut oder nicht? Ne? So, weißt du, und solche Rituale, solche Werke aus eigenen Händen, ne? Das, was eigentlich Gott gilt und was man noch sagt, dass es Gott gilt, ne? Aber eigentlich nur dazu dient, um sich selbst groß zu machen oder klein, damit man größer wird. So ein, weißt du, das ist das, was Gott so hasst. Ne? Das sind diese kleinen Kälber, die man sich baut. Ne? So ein, wo waren wir? Vers 41. Und sie machten einen Kalb in jenen Tagen und brachten Götzen ein Opfer und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Da wandte sich Gott ab und gab sie dahin, so dass sie dem Herr des Himmels dienten. Wie im Buch des Propheten geschrieben steht, habt ihr etwa mir Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht während der 40 Jahre in der Wüste Haus Israel? Ihr habt die Hütte des Moloch und das Sternbild eures Gottes Rembrandt umhergetragen, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubieten. Und ich werde euch wegführen über Babylon hinaus. Und ihr kennt das vielleicht so. Ist egal, Vers 44. Das Zelt des Zeugnisses war in der Mitte unserer Väter, in der Wüste, so wie der, welcher mit Mose redete. Es zu machen befahl nach dem Vorbild, das er gesehen hatte. Diesen brachten auch unsere Väter, wie sie es empfangen hatten, mit Josua in das Land, als sie es von den Heiden in Besitz nahmen, die Gott vor dem Angesicht unserer Väter vertrieb, bis zum Tag Davids. Dieser fand Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfte. Salomo aber, der baute ihm ein Haus. Doch der Höchste, der wohnt nicht im Tempel, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht. Und das ist was, was für uns vielleicht total klar ist, logisch, ne? Aber weißt du, für diese geistlichen Leiter damals von den Juden, das war, die haben das gehört und oh, so ein Tod. So ein, ne? Und so ist es auch, wenn du heute so gegen so große Gebäude redest, die Wahrheit sagst. Ne? So wie nicht Taufe errettet, sondern nur der Glaube an Jesus Christus. Ne? Und andere Sachen, die ich jetzt nicht erwähnen will. Weißt du, da kommt keine Erkenntnis, ah ja, das stimmt, sondern da kommt so ein Zorn, so eine innere Wut, so, weil es gegen das geht, wofür die Leute bauen, und zwar schon ja seit Jahrtausenden. Weißt du, und er steht vor ihnen und er sagt, hey, was ist denn euer Tempel? Das ist ein Bauwerk, ein schönes Bauwerk, ne? Aber was ist denn das? Weißt du, die Menschen damals, die haben Gott in ein Gebäude gesperrt und größer war er nicht. Gott ist viel größer als das. Und das versucht der Heilige Geist hier jedem, der dort sitzt, jedem von diesen Lehrern nochmal zu sagen, hey, Gott ist, kann man nicht fassen. Gott ist mehr als das, was ihr da baut und halten wollt. Gott geht über dem hinaus. Gott ist unabhängig von Menschen, unabhängig von Toten, unabhängig von irgendwelchen Bauwerken. Gott ist überall und Gott ist überall da, wo man ihm begegnet. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. So groß ist Gott. Ne? Ich habe da irgendwann mal drüber nachgedacht, man, früher, bevor ich Gott kannte, dachte ich so, das Universum ist unendlich. Ne? Irgendwie scheint es mir das immer noch, aber ich weiß, dass es nicht so ist. Aber überleg doch mal, sein Po sitzt da oben, ne? Hinter den Sternen, und seine Füße sind hier unten auf dieser Mini-Erde. Ne? Also entweder hat Gott ziemlich kleine Füße. Aber Gott ist riesig. Ne? Alles, was wir kennen, die ganze Schöpfung, ist für ihn einfach nur ein Hauch. Klein. Was für uns so unfassbar groß scheint, ist für ihn einfach nur, ja, logisch. Ne? So wie ich meine Kaffeetasse in der Hand halte, so hält Gott die ganze Schöpfung. Ob die Erde, ob den Himmel, ob die Sterne, das Universum, ne? Ob den dritten Himmel, wo die Engel wohnen und wer weiß, was da noch alles für Viecher rumlaufen. Ne? Alles ist für Gott klein und fassbar. Ne? Das ist ein Gott. Mehr als Religion, mehr als das, was wir je reden oder bauen könnten. Ne? Und das ist das, warum hier Tausende zum Glauben kamen, weil sie diese Botschaft gehört hatten. Das haben sie nie gehört. Das wurde Jahrhunderte nicht gelehrt. Das wussten selbst die Schriftgelehrten nicht. Ne? Dass Gott ein lebendiger Gott ist, der überall wirkt. Der Himmel ist mein Thron, die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr. Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ihr Halsstarrigen, ihr Unbeschnittenen am Herz und Ohren. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Weißt du, und das ist Liebe. Das ist eine göttliche Liebe, die Stephanus hier hat. Und die kommen nicht einfach nur so, weil er in irgendein Amt berufen wurde, sondern weil er in den Kleinen treu war. Ne? Weil er ein Mann war, der zum Glauben kam, der die Wahrheit gehört hat, die er jetzt lehrt. Ne? Und das ihn so gefesselt hat, dass er gesagt hat, nichts anderes mehr, das ist so. Ne? Und der gesagt hat, du bleibst Gott, auch wenn ich mich jetzt für dich entscheide. Du bleibst der, der über mir steht. Ich bleib Schöpfung und du der Schöpfer. Ne? Und ich werde dir gehorsam sein und dich suchen. Weißt du, jetzt steht der Mann hier und er liebt. Er liebt mit göttlicher Liebe. Ne? Und ich wurde mal, naja, ist egal, so ein, auch wenn, wenn du mal vor Gericht kommst, so ein Gericht, und manchmal haben wir das im Kleinen, ne, eine Person, die vor uns steht und uns von oben herab runter macht, ne, so hat man öfters, wenn man draußen steht oder wenn man vor seiner Familie, seiner leiblichen Familie, das Evangelium verkündigt oder sein Glauben, ne, so, dass man dann als Dödel hingestellt wird, ne, so, weißt du, und dann gibt es zwei Wege. Entweder bist du so verändert, dass du gehorsam bist, ne, so, und einfach liebst. Das bedeutet, die Wahrheit sagst, unbeschnitten, so wie es ist, ne? Oder dass du heuchelst, so, dass du noch nicht so reif bist, dass du noch nicht gehorsam sein kannst, ne? Und dass du Angst bekommst und dann anfängst, nett zu sein, ne? Die Liebe freut sich nicht an der Unwahrheit, ne? Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Lüge ist nicht in der Liebe, ne? Und Angst ist nicht in der Liebe. Und die Liebe, die steht da, obwohl es gerade ums Leben geht und die Steine schon gewogen werden wahrscheinlich, ne? So, um Stephanus zu steinigen. Die Liebe steht da und denkt nicht an sich. Sondern, weißt du, das hier ist nicht Glaube oder Mut, ne? Pff, überhaupt nicht. So, sondern das hier ist Gehorsam und das hier ist Demut vor Gott. Ne? So, dass er da steht und sagt, guckt euch Gottes Wort an, das ist die Wahrheit. So ist Gott. Das, was ihr da aufbaut und das, was ihr da lehrt und haltet, das ist nicht Gott. Guckt euch die Bibel an, so, die ihr lehrt, so, ne? Das ist die Wahrheit. Ihr seid halsstarrig, ihr seid unbeschnitten, das bedeutet unheilig, ne? So, an Herz und an Ohren. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Wie eure Väter, die ihr so verherrlicht, so auch ihr. Oh, so. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Ihr seid gehorsam euch gegenüber und eurer Religion und dem Menschen, aber ihr seid ungehorsam Gott gegenüber. So. Also wenn du rausgehst auf die Straße und du wirklich Menschen erreichen willst und Menschen zu Jesus führen willst, ne, so dann ist genau das so ein, genau das, was alles verändert. Ne, wir werden sehen, dass die Jünger rausgehen werden, ne, dass die schon rausgehen, dass die einfach nur die Wahrheit verkündigen. So, und wenn ich rausgehe zu den Menschen, dann sage ich nicht, oh, na, und Jesus, Sohn, liebt dich, Sohn, und vielleicht willst du, weil dann da klingst du doch total bescheuert, ne? Als ob du von einer Sekte kommst, als ob du nicht rein bist, so, ne? So, Gott kommt doch auch nicht so zu uns, oder? So, mit Plauschgewand, ein Blümchen, ne? Und einem netten Smiley die ganze Zeit, wo er wie auf seinen Schoß sitzt den ganzen Tag, so getragen werden. So ist Gott nicht. Gott ist zwar ein Lamm, aber Gott ist auch ein Löwe, ne? Und jeder, der das Lamm annimmt, der lernt den Löwen kennen, ne? Was denn? Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir total verblendet und verpeilt, weil wir nicht mehr vertrauen können auf den Geist, so, und durch die Stadt gehen, durch unser Leben und dann Jesus verkündigen, an den wir selbst gar nicht so glauben, ne? Und den wir gar nicht so kennen. Wenn ich rausgehe, sage ich, hey, du bist ein Sünder und du kommst in die Hölle. Was sind denn, sind manche geschockt, ne? Und manche sind beleidigt. Und trotzdem redest du weiter, weil das lassen sie nicht auf sich sitzen. Ne? Und dann kommst du ins Gespräch. So, und andere sagen, ja, das stimmt. Ich bin ein Sünder. So, weißt du, und Gottes Kinder, die hören das und die sagen, ja, ich weiß. Manchmal nicht gleich, manchmal später. Dann müssen sie es öfters hören. Aber wie ist denn der Heilige Geist, wenn er zu uns kommt und zu uns redet? Ne? Er streichelt mich nicht, sondern auf einmal kommen Gedanken. Weißt du, ich lese irgendwas oder habe irgendeinen Gedanken, ne, so ein, was richtig ist, ne, was ich falsch gemacht habe. So ein, aber ich lese das so, ein, wie Gott ist und wie Gott denkt, und auf einmal kommen Erinnerungen, was ich getan habe, was nicht so war. Ne, so, und auf einmal bin ich überführt. Ne, und auf einmal muss ich sagen vor Gott, ja. So ein, und auf einmal kommt ein Gebet, so ein, oh, mach, dass das nicht nochmal passiert. So, mach mich reifer, so ein, bring mich näher. Das war falsch. Und bitte lass da jetzt nichts draußen stehen, so was irgendwie so deinen Ruf schadet oder sonst was. Ne? So überführt der Heilige Geist, der kommt und er sagt die Wahrheit. Und zwar so, dass wir es verstehen. Ne? Ja, und das ist das, was kaum noch gepredigt wird in der Welt. Und das ist wirklich so. So, weißt du, vertraue in diese Wahrheit. Weißt du, wie toll das war? So der Winter, ich mag Winter nicht. Ja, alle finden Winter toll, Schnee und Krams, und ich finde den Winter überhaupt nicht toll. Keine Blätter am Baum, sieht alles tot aus, grau, kalt, kannst keine kurzen Hosen anziehen, ne? Ich muss meine Socken immer ständig suchen, Winter fetzt mich, ne? Ich muss meine Kinder, ich brauche eine Viertelstunde, um alle Kinder einzupacken, damit wir endlich mal los können zum Einkaufen, ne? Und dann auf einmal kommt diese Sonne raus, ne? Das Licht ist da früh morgens, du sitzt auf dem Balkon und denkst so, oh, weißt du, die Vögel zwitschern, die Knospen kommen raus, die Blumen sind da, Leben. Du hörst Leben, du riechst Leben, du siehst Leben, du siehst auf einmal wieder ein paar lächelnde Gesichter. Ne? Die Sonne ist da und alle kommen raus. Und du willst doch raus. Weil irgendwie ist es schön, in dieser Wärme zu sitzen, in diesem Licht. Weißt du, und wir Christen, wir haben so einen Knallo manchmal, weißt du? Weil wir gehen raus in diese Dunkelheit mit dem Bewusstsein, wir sind Lichter, wir sind das Licht der Welt. Aber wir gehen raus so und wollen nicht scheinen. Ne? Weil dann erkennen uns ja die anderen. Dann wirken wir ja komisch oder anders. Ne? Aber genau das macht das Licht. Und ich kann dir nur eins sagen, die Dunkelheit, die hasst das Licht. Zu denen kommst du und da strahlst du und da bist du Zeugnis und die sehen dich und die hören dich und die riechen dich und ah, die gehen weg. Die beschimpfen dich, die tun dir weh. Ne? Aber die siehst du nie wieder. Ein kurzer Moment und dann tschüss. Ne? Weißt du, aber die, die das Licht lieben, oh, die lieben das. Und du kommst da in diese Dunkelheit und du bist dieses klare Licht. Ne? Und die sitzen in dieser Sonne und die wollen einfach nur da sitzen bleiben. Ne? Die wollen da einfach sagen, oh, jetzt will ich meine Schuhe ausziehen. Die sitzen da einfach so und wollen mehr. Ein Sonnenbad nehmen. Ne? Wir haben so viel, so einen kostbaren Schatz und die Jünger und die Apostel damals, die wussten das. So, die sind nicht als Pantomimen oder als Musikanten rausgegangen. Weil das bringt niemanden zu Jesus. Ich kenne genug Stories, wo das ein Film oder Musik oder ein evangelistischer Einsatz mit Pantomimen oder so, wo sie sagen, ah, da bin ich zu Jesus gekommen, dadurch, das ist absoluter Müll. Weil das unterhält die Menschen. So, vielleicht hat sie das zum Stoppen gebracht, aber dann haben sie die Wahrheit gehört und die Wahrheit hat sie frei gemacht. Nicht die Pantomime, ne? Sondern dass da jemand war, der mutig genug war, das klar und direkt zu sagen, worauf es ankommt. Dass es nur einen Weg gibt und dass dieser Mensch gerade nicht auf dem Weg ist. Weißt du, und wir werden es mit unserem Programm niemals schaffen, Leute zu Jesus zu führen. Wir werden es schaffen, Leute zu unterhalten. Aber wir sind nicht berufen zu unterhalten. Heißt nicht, dass wir nicht Musik machen oder eine Pantomime oder irgendwas so, wenn wir Missionsansatz machen. Aber denkt mal an die Brücke. Da hat Gott bewusst zu mir gesagt, sei jetzt mutig, sag nein, und es geht jetzt nur um die Verkündigung, ne? Und um meinen Geist. Du gehst nicht groß raus. Tust nicht groß einladen und Programme und Flyer noch mit Zeitungen, großes Konzert unter der Brücke oder sonst was, sondern du vertraust jetzt einfach mir, dass ich meine Kinder sammle und schicke. Und jeden, der hören soll, der wird hören. Ne? Und was war? Wir waren nicht viele. Naja, wir waren viele. Ne? Aber da war ein tolles Konzert. Oh, und das war das beste Konzert, das ich je gehört habe. Ne? Und die Leute sind von überall her gekommen, weil sie die Musik gehört haben. Ne? Aber auch weil Gott sie gezogen hat. Aber ich habe mich die ganze Woche nur umgeguckt, ne? Und irgendwie, was mir aufgefallen ist, ab und zu haben Leute zum Konzert gesehen, ne? Aber die meiste Zeit so waren alle in Gesprächen und da ging es um Gott. Ne? Und da wurde verkündigt, da war Licht, da war Wärme, unterstützt mit schöner Musik. Ne? Aber weißt du, das ist das Genialste überhaupt. Ne? Und das ist die größte Macht, die wir haben, weil das ist auch das Einzige, was wir haben. Ich will nicht, dass die Menschen mich anbeten oder denken, ich bin ein toller Mann, sondern ich möchte, dass die Menschen Jesus kennenlernen und erleben, wie toll er ist. Ne? Als sie aber das hörten, da schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. So. Er aber, voll Heiligen Geistes, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und er sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten sich die Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los. Und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, da steinigten sie ihn. Und die Zeugen, die legten ihre Kleider zu den Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten den Stephanus. Er aber, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er kniete nieder und er rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, dann schlief er. Ne? Genauso wie der Herr am Kreuz. So. Egal was kommt, ne? So ein, egal in welcher Situation man sich befindet, so ein, das Einzige, was wir brauchen, ist dieses Vertrauen und diese Demut vor Gott, dass er wirklich groß ist. Ne? Dass er wirklich alles macht. Siehst du, du siehst hier, Stephanus, schlimmer kann es einem eigentlich überhaupt nicht gehen, außer am Kreuz zu hängen. Kannst du dir vorstellen, hast du mal einen Stein am Kopf gekriegt? Das tut so böse weh. Ne? Viel schlimmer ist es, wenn du einen Stein an deine Brust kriegst und an der Wade, ne? Ein Wackerstein. Ne? Und jetzt stell dir vor, so, da sind so ein Rudel von Männern, alle laut und schreien und wütend so und alle mit Steinen. Ne? So ein, und da kommt ein Stein nach dem anderen geflogen auf dich zu. Und ein Stein nach dem anderen tut weh. Als ob gerade ein Nagel durch deine Hand ist. Naja, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Naja, ist egal. So ein Aus tut weh. Ne? Weißt du, aber Stephanus, der ist trotzdem immer noch voll vom Heiligen Geist. Nicht verlassen von Gott. Ne? So. Und das, was er sieht, in der ist nicht die Steine auf sich zukommen. Ne? Und diese Furcht, oh Gott, gleich tut es wieder weh. So. Sondern er guckt einfach nach oben und er sieht den Himmel offen. Er sieht Gott auf seinem Thron und Jesus zur Rechten sitzen. Diese Herrlichkeit und dieses Licht und dieses Wow. Ne? Wer von euch kann das sagen, dass er Gott schon mal so gesehen hat? Weißt du, und er ist hier der erste Märtyrer. Ne? Und man könnte denken, armer Stephanus, Sohn, hat so toll angefangen und so schnell war es vorbei. Ne? So, aber hey, wir haben gerade gesehen, was Stephanus gepredigt hat. Und er hat gesagt, vom ersten, ne, bis zum letzten Messias, Propheten, den Gott geschickt hat, hat er eigentlich nur eins gesagt, so, hey, guckt euch das mal an. So, Gott hat einen Plan und er benutzt heidnische Könige, er benutzt Gläubige, er benutzt Menschen, die ihn nicht kennen, Götzenanbeter, ne, aber guckt euch das an, Gott benutzt einfach jeden, den er will, jeden seiner Schöpfung, auch Engel und Tiere, ne, um seinen Plan zu durchführen. Er hat einen Plan und das passiert einfach. Da muss sich Satan fügen, da muss sich jeder noch so stolze Mensch fügen. Er macht, was er will. Er ist Gott. Ne? Und siehst du, das mit Stephanus hier, das ist auch von Gott. So, weil Paulus wird erreicht. Ne? Und wahrscheinlich auch andere. Und nicht nur das. Habt ihr beobachtet, dass die Gemeinde sich zentriert? Ne? So, Jesus wird entrückt. Die sitzen da, warten auf den Heiligen Geist. Ne? Verbringen Zeit mit Gott zusammen in der Gemeinschaft. Und der Heilige Geist kommt und sie fangen an zu predigen. Tausende kommen zum Glauben. Sie kriegen ein bisschen Anfechtung. Sie fangen an, noch mehr zu predigen, noch freimütiger zu sein. Ne? Und noch mehr kommt zum Glauben. Und auf einmal sind Jünger da. Und auf einmal sind Älteste da. Und auf einmal sind Diakone da. Und auf einmal ist eine Gemeinde da, die funktioniert und lebendig ist und sich ausstreckt, ne? Die geformt wird, wo der Herr der Kopf ist. So ein, und jetzt kommt eine Situation, ne, die man nicht planen kann. Kommt eine Situation, die Gott bringt und zulässt, rein, so ein, und, um die Gemeinde jetzt endlich nach außen zu bewegen. Ne? Weil ab jetzt, so geht's los, dass die Jünger sich verstreuen, ne, über die ganze Welt und anfangen zu predigen. So, dass jeder hört. So, weißt du, die Situation hier, die war notwendig. Und genauso wird es bei uns auch kommen und wird immer wieder sein, dass wir als Gemeinde dass auf einmal eine Situation kommt, die uns umhaut. Ne? Die so wirkt, als ob Steine auf uns geflogen kommen. Ne? So, aber wir werden hier sitzen, weil wir vorbereitet sind und gelehrt wurden und gewachsen sind. Ne? Wir werden hier trotzdem sitzen, jede Situation und einfach auf Gott warten und seine Herrlichkeit sehen. Ne? So, und dann wird der Moment kommen, wo Gott eine Situation bringt, die uns zwingt, nach außen zu gehen. Ne? So, weißt du, was ist alles Gottes Timing, nicht unseres? Ne? Und das ist das Wichtige. Und das ist der große Unterschied auch an Religion und Glaube. Ne? So, was legt der Mensch fest? Und was plant der Mensch und timet der Mensch? Ne? So wie Supervision oder sowas. Ne? Ich brauche jetzt eine Supervision als Gemeinde oder als Person. Ne? Ohne das passiert überhaupt nichts. Ne? Und dann musst du dir irgendwas ausdenken und dann fällt dir irgendwas Tolles ein, was man machen kann. Jetzt hast du deine Supervision. Naja. So, und jetzt setzt du alles dran, dass das umgesetzt wird. Ne? So, weißt du, Gott schenkt Visionen. Und eine Gemeinde oder eine Person, ein Jünger, so, der noch keine Vision hat, eine größere, ne, der ist einfach noch nicht so weit. Der soll noch gelehrt werden und wachsen und sich ausstrecken und Gott suchen. Ne? Aber Gott hat für jeden von uns eine Vision und nicht nur eine, unser Leben lang. Und er schenkt diese Vision zur richtigen Zeit. Und dann hast du deine Vision und dann weißt du, wofür dein Herz schlägt. Ne? So wie bei Gary zum Beispiel Jugendliche zu erreichen oder Kinder. Ne? Ist eine Vision, die kommt von Gott, das weiß ich. Ne? Aber es ist noch nicht Zeit. Ne? Aber es fängt langsam an. So. Und die ersten Steine sind schon da. Und da wird noch viele Steine werden da fliegen. Ne? So. Aber wenn wir unsere Vision bekommen haben von Gott und reif genug sind, dann fangen wir an, uns zu verändern. Und dann schenkt Gott uns Situationen, dass wir reifen. Dass wir erkennen, das schaffe ich nicht. Ne? Da reichen zwei Kinder, um an den Punkt zu kommen, so schaffe ich nicht. Ne? Ich brauche Gott. So, wie soll es denn 12 oder 20 werden? Ne? So, aber Gott macht uns halt bereit. So, Gott macht uns fähig. So, weißt du, und dann irgendwann kommt der perfekte Moment und die perfekte Situation und auf einmal ist diese Verheißung, diese Vision, die wir bekommen haben, offen. Und dann geht's los. Weißt du, und das ist Vertrauen in den Heiligen Geist, in sein Wirken, in Gottes Timing, in Gottes Herrlichkeit. Weißt du, von daher, lass uns das echt auch als Gemeinde so nicht nur für uns als Gläubige so Ansporn sein, irgendwie so in diese Simpelheit des Evangeliums zu vertrauen. In diese Simpelheit so Gott zu verherrlichen und mit ihm zu leben und ihm zu dienen. Weißt du, weil er wird machen, was er will. Und darauf freue ich mich. Ja, weil deswegen bin ich auch hier. So, Gott hat mir auch eine Vision gegeben. Und ich sehe es noch nicht. Ich sehe Anläufe, ne? So, aber ich sehe noch nicht das, was er verheißen hat. So, aber er hat die Vision gegeben und ich weiß, ich muss noch reifen. Ne? So, ansonsten würde ich eingehen. Herr, nimm jetzt deinen Geist auf. Und er kniete nieder, rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Liebe. Liebe ist die Wahrheit zu sagen, auch wenn man weiß, dass es dem anderen überhaupt nicht passt. Ne? Auch wenn man ein Anstoß ist für die ganze Welt. So, wenn das nun mal die Wahrheit ist, dann sind wir dazu verpflichtet und berufen, weil wir die Wahrheit kennen, das zu sagen. Dann sind wir halt ein Eckstein, ein Anstoß. Wir sind nicht hier, um Menschen zu gefallen. Ne? Wir sind hier, um gehorsam zu sein, so, um zu dienen. Das ist aber Liebe ist dann auch so ein zu den Menschen zu gehen und zu sagen, da ist Vergebung. Weißt du, so ein, selbst die Sünde, die du gerade tust oder an mir tust oder an Gott, so ein, weißt du, die soll vergeben werden. Da ist Hoffnung. Und Jona zum Beispiel hat diese Liebe gefehlt. Der hatte genug Liebe, die Wahrheit zu sagen. Ihr seid Heiden, so ein, ihr seid zum Tode verurteilt, ihr seid Sünder, ne? Ihr habt Gott nicht. So ein, ihr geht nicht den Weg, den Gott gesagt hat, sondern ihr seid alle verdammt, kann das Feuer gleich auf euch kommen. Das war Jona. Ne? Aber ohne Gnade ist Wahrheit nur ein Gesetz. Ne? Aber auch mit Gnade und Liebe wird dieses Gesetz, auch dieses Gesetz der Liebe, wird es einfach Leben und Licht. und Wärme. Und das ist was, wonach man sich ausstrecken muss. Gott ist so gnädig zu uns, ne? So liebend. Und genau dazu hat er uns berufen. Wir sollen Licht sein in der Welt. Wir sollen nicht Sozialarbeiter sein, ne? So, wir sollen keine Ameisen sein, die an einem Kurs so einen Hügel bauen, so, ne? Sondern wir sollen einfach nur uns ausstrecken nach diesem allmächtigen Gott und er wird alles machen mit uns, was er will. So, richtigen Zeit, im richtigen Maß. Was macht Gott? Er schickt einen großen Fisch, ne? So, packt Jona da rein und bringt ihn trotzdem an den Ort, wo er ihn haben möchte, ne? So, und Jona wird gebrochen und er sitzt da und er fängt an zu lieben. So, und erzählt Buße, ne? So, und Gott macht, was er will. Ob wir wollen oder nicht, ne? Aber viel besser ist es, wenn man, ja, wenn man willig ist. So, weil dann erlebt man diese Herrlichkeit. Das, was Jona gesehen hat, war auch Gott sei Dank Plan und Gott hat ihn erfüllt, ne? So, aber was er gesehen hat, war ein Fisch von innen. Den möchte ich nie sehen. Ich mag diesen Geruch von Fisch nicht, ne? So, und erst recht nicht, was da drin rumschwimmt. Erst recht möchte ich da drin nicht baden, 3 Tage lang. So, aber weißt du, wenn man willig ist, Gott gehorsam zu sein, das ist das Bemerkenswerte, weißt du, dann sieht man Herrlichkeit, ne? Dann erlebt man Gott und dann hört man seine Stimme. So, und dann ist man fähig, von sich wegzusehen, einfach nur das zu sehen, was Gott hat, ne? Und ich hoffe, das hat euch auch ein bisschen so Vorfreude gegeben auf die Einsätze. Ich weiß, dass Gott viel Herrlichkeit hat, ne? So, und nicht falsch verstehen, so ein von meiner Seite her brauchen wir gar kein Programm machen. Einfach nur rausgehen, Flyer verteilen, einladen und lieben. Ich habe gemerkt, so, ich kann den Menschen sonst viel schenken, ne? Und ich war bei Tausenden von Menschen, habe denen von Jesus erzählt. So, ne? So, und ich habe vielen schon beschenkt. Mit Geld, mit Essen, mit Unterhaltung, mit, ach, was weiß ich, mit Zeit, mit sonst irgendwas. Ne? Nicht hat wirklich gewirkt. So. Aber die ich einfach aufgenommen habe, die ich geliebt habe, so, denen ich die Wahrheit gesagt habe, denen ich klar gesagt habe, Mann, du siehst kacke aus. Du siehst echt krank aus. So, und bei dir ist irgendwie überhaupt keine Hoffnung. Ne? So, weißt du, denen ich strahlend erzählt habe, woher mein Leuchten kommt und meine Hoffnung, ne? So, weißt du, die haben sich immer wohlgefühlt. So, ich habe so viele Menschen erlebt, die in die Gemeinde kamen zu uns hier und einfach dieses Licht und diese Wärme genossen haben. Ne? Die gesagt haben, kenne ich so nicht. Das ist was ganz anderes hier. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas ist hier anders. So, ne? Weißt du? Und es ist wichtig, dass wir so, dass uns bewusst ist, dass das mächtigste Werkzeug ist, das ein Mensch haben kann. Weil das ein Werkzeug ist, das göttlich ist. Das kommt nicht von uns. Das kommt nicht von Menschen, die uns lernen, sondern es kommt nur von Gott und durch die Veränderung zu ihm. Ne? So, von daher so, will ich euch auffordern, bis zu den Einsätzen, die dann kommen, der erste ist in 2 Wochen, so echt zu beten, so bewusst zu beten und zu Gott zu kommen und zu sagen, so, mach mir die Augen auf, dass ich das erkenne, was für einen Schatz ich wirklich habe. So, mach mir die Augen auf, dass ich nicht mehr blind bin, sondern erkenne so, dass du in mir so ein reichst. Dass du in mir mehr bist, als was irgendjemand sonst machen oder herstellen könnte. So, da lass uns für beten, so, dass Gott einfach uns zeigt, so wer wir sind und was wir haben. Weil das ist gewaltig. So, Herr, du bist wunderbar und ja, ich will mich nicht darauf konzentrieren, wie ein Engel auszusehen oder zu wirken, sondern ja, ich weiß, dass wir alle wie Engel so wirken und scheinen, so wenn wir einfach voll sind mit dir, wenn du auf uns kommst, in uns wohnst, wenn wir uns gehorsam sind, wenn wir einfach Zeit mit dir haben, wenn wir es genießen, bei dir zu sein, wenn diese Rituale und Religionen und ja, diese Hauptsache ich bin beim Gottesdienst, aber sonst nicht bei dir, so das. Mach uns einfach die Augen auf, du weißt, wo jeder ist hier. So, und bitte lehre du uns einfach so, dass das alles ist, was ein Kind Gottes braucht, so. Mach uns zu Jüngern, zu Menschen, die von dir geleitet werden, von dir gelehrt werden, so. So. Die von dir getröstet werden. So. Und ja, du bist ein wunderbarer Gott, Herr. Dass ich nicht besonders sein muss, um besonders benutzt zu werden. Danke, dass ich nicht groß sein muss, um Großes zu tun. So, danke, dass du anders als alle anderen Götter, so, dass du ein Gott bist, der uns diese Last nimmt. So, dass du uns gleich von Anfang an sagst, so, wie es ist. Und dass du gleich von Anfang an sagst, dass wir nichts können ohne dich. Und auch nichts machen sollen ohne dich. So. Danke, dass du uns ausrüstest. Oh, ich will Herrlichkeit sehen und Licht, Herr. Und ich will auch Herrlichkeit und Licht sein in der Welt, Herr. Und so in dich. Ja. Bitte ich für jeden, für den es langweilig war heute, dass du da brichst, Herr, und einfach die Augen aufmachst. Zuflucht.